RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 21. Juni 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursyah, Pujastuti, Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Festnahme der chinesischen Fischfangschiffe zeigt Indonesiens Konsistenz. Präsident Jokowi weist die Verteidigung der Staatssouveränität im Natuna-Gewässer an. Indonesien hat keine überlappende Grenzfrage mit China. Die Regierung fördert die Berufsbildung im Maritimbereich. Die Wetteranomalie ist die Ursache der Katastrophen in Zentraljava. Die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle wird Mitte 2016 gelöst werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Am 17. Juni 2016 hat die indonesische Marine TNI AL im Gewässer Natuna ein chinesisches Fischfangschiff und seine Mannschaft festgenommen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die Aktion der indonesischen Marine die Konsistenz Indonesiens zeige, um in der ausschließlichen Wirtschaftszone Indonesien, ZEE, das Recht aufrechtzuerhalten. Dies teilte Ministerin Marsudi am Montag in Jakarta bei der Anhörung mit der Verteidigungskommission im Parlamen mit. Zuvor hatte die indonesische Marine im März und im Mai 2016 die chinesischen Fischfangschiffe und ihre Mannschaften auch festgenommen. Retno Marsudi betonte, dass die Festnahme dem internationalen Recht entspreche. Der indonesische Präsident Joko Widodo weist seine Untergebenen an, die Staatssouveränität in ganz Indonesien, einschließlich des Gewässers Natuna, der Inselgruppe Riau, zu verteidigen. Die Anweisung hat mit dem chinesischen Anspruch vor einigen Tagen zu tun. Der Präsidentschaft Sonderstab Johan Budi erklärte am Montag in Jakarta vor der Presse, im Prinzip gebe der Präsident uns die Instruktion, die Souveränität der indonesischen Regionen zu verteidigen, um welche das indonesische Volk gekämpft habe. Zuvor rief Präsident Joko Widodo den Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan auf, um die Südchinasee-Frage zu erörtern. Johan Budi betonte, Präsident Wunsche, wir müssen die Souveränität aller Regionen Indonesien aufrechterhalten, ohne die guten Beziehungen zu stören. Die positive diplomatische Weise mit China werde weiter geführt werden, aber die Verteidigung der Staatssouveränität sei ein Festpreis, sagte Johan Budi weiter. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi betonte, Indonesien und China haben keine überlappenden Regionen im Gewässer Natuna. China habe deshalb keinen Grund gegen die Festnahme eines chinesischen Fischfangschiffes, die von der indonesischen Marine durchgeführt wurde, zu protestieren. Dies teilte Außenministerin Retno Marsudi bei der Sitzung mit dem indonesischen Parlament mit. Indonesien habe den Anspruch, nur auf die überlappenden Kontinentgrenzen und die ausschließliche Wirtschaftszone mit Malaysia und Vietnam. Bei der Sitzung mit den Parlamentsabgeordneten betonte Ministerin Marsudi wieder, dass die Festnahme dem internationalen Recht UNCLOS 1982 entspreche. Der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochbildung Muhammad Nasir sagte am Montag im Präsidentschaftspalast in Jakarta vor der Presse, dass die Regierung die Qualität der indonesischen Menschenressourcen im maritimen Bereich fördern werde, damit Indonesien in Konkurrenzkraft im maritimen Bereich steigen könnte. Dazu habe das Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung durch die Polytechnik die Berufsbildung vorbereitet. 10 Polytechniker werden die Trainingsprogramme im maritimen Bereich und im Bereich des materiellen und elektronischen Schiffbaus veranstalten. Eine der Polytechniken ist die Staatliche Maritime Polytechnik in Semarang Central Java, die Zusammenarbeit mit einigen Ländern wie Deutschland, Südkorea und Neuseeland hat. Der Sprecher der Indonesian Agentur für den Katastrophenschutz, BNPB, Sutopo Purwonugroho, erklärte am Montag in Jakarta vor der Presse, dass die Wetteranomalie als die Folge des La Nina-Phänomens eine der Ursache der Katastrophen in Zentraljava sei. Die Ursache sei die warme Temperatur der Meereshöhe im Ostindonesischen Gewässer, die übernormal sei, und der Eintritt der aus dem Ozean wehenden Nassluftmassen. Sutopo Purwonugroho fügte hinzu, dass BNPB alle regionalen BNPB-Ämter angewiesen habe, die Bereitschaft zu steigen, um vor der Überschwemmung, dem Erdrutsch und die Orkane zu stehen. Am Montag, den 19. Juni 2016, wurde einige Städte in Zentralwest und Ostjava von Überschwemmung heimgesucht. Wegen des starken Regens am Wochenende ereignete sich sogar in einigen Regionen in Zentraljava der Erdrutsch. Die schlimmste Katastrophe finde im Bezirk Purworejo statt, sagte Sutopo Purwonugroho weiter. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle in der Vergangenheit Mitte des Jahres 2016 gelöst werden müssen. Zurzeit bemühen sich die indonesische Generalstaatsanwaltschaft und das Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit um die nichtgerichtlichen Lösungen für die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle. Man kann wegen des Mangels an Beweismaterialien die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle vor Gericht nicht bringen. Minister Luhut Binsar Panjaitan wünschte sich, dass die junge Generation Indonesiens keine vergangene Belastung mehr bringe, da die Täter der schweren Menschenrechtsverletzungsfälle schon ums Leben gekommen sind. Minister Luhut sagte, dass die indonesische Regierung zurzeit den Ausdruck in Bezug auf die Bewegung 30. September 1965 aufstelle, die viele Indonesier getötet habe. Minister Luhut hofft, dass die indonesische Regierung durch diese aufgestellte Ausdrucksform nicht sie entschuldigen müsse. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.035,96 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.790,16 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.201,90 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Unser Kommentar behandelt heute das Thema die Regierung Witbald, die Gesetzgebung zum Kinderschutz entwerfen. Liebe Zuhörer, nachdem ein langer Prozess benötigt wird, hat die indonesische Regierung endlich vereinbart, um den Regierungsvorschlag statt des Gesetzes über Kinderschutz gegen die sexuelle Gewalt bald fertigzustellen. In Kürze wird das Parlament dies akzeptieren. Die Gesetzgebung zum Kinderschutz ist eine Hauptwahl der Regierung geworden. Der Grund dafür ist, dass die Revision des Gesetzes über Kinderschutz gegen sexuelle Gewalt sehr lange Zeit brauche. Ein Interessantes in dieser Gesetzgebung sei, dass die Gesetzgebung die Artikel der Kindergerichtsbarkeit, des Strafenverhängens und der Extrastrafe wie Katastrion nicht verschwinden lasse. Das ist die Befugnis des Richters. Es ist normal, wenn die Gesetzgebung im Parlament bald erörtert werden sollte, da das Element zur Katastrion mit der Absicht darin eingesetzt wird. Die Pädophilen, die die Kinder sexuell weiter missbrauchen, werden von der Katastrion verhängt. Die Regierung muss den Mut haben, um die Katastrionstrafe zu verhängen, da sie ein Problem hinsichtlich der Menschenrechtsverletzung nicht hervorrufen wird. Die sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein Bedenken der indonesischen Nation. Sie hat das indonesische Ansehen wegen der intensiven Gewalt gegen Kinder verschlechtert. Die Regierung bemüht sich aber weiter, das Gesetz über Kinderschutz bald zu erlassen, sodass das Gesetz den Tätern der sexuellen Gewalt die abschreckende Wirkung bringen und schockieren wird. Das soll ein Schock Therapie für alle Leute werden, um dieses Verbrechen nicht zu tun. Auf anderer Seite entsteht eine Idee, um die Täter der sexuellen Gewalt gegen die Kinder zu publizieren. Die Regierung erweckt noch jetzt die Idee. Das Gesicht der Täter wird vor der Öffentlichkeit gezeigt. Es bleibe zu hoffen, dass die Gesetzgebung zum Kinderschutz die abschreckende Wirkung für die Täter der sexuellen Gewalt bringen könnte. Soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 21. Juni statt. Wir beginnen mit dem 21. Juni 1970, an dem der erste indonesische Präsident Sukarno gestorben ist. Dr. Insinyur Sukarno war der indonesische erste Präsident von 1945 bis 1966. Starb am 21. Juni 1970 in Jakarta an seiner Krankheit. Spielte eine wichtige Rolle bei der Befreiung der indonesischen Nation aus der niederländischen Kolonialherrschaft. Seit seiner Jugendzeit war Sukarno im politischen Kampf gegen die Niederländer aktiv. Als Ergebnis seiner politischen Aktivitäten wurde Sukarno mehrmals von der niederländischen Regierung eingesperrt. Sukarno ist als Pancasila-Gründer bekannt, da zum ersten Mal das Grundkonzept dieser Staatsideologie initiierte. Sukarno proklamierte gemeinsam mit Muhammad Hatta am 17. August 1945 chih di Indonesia sa unabhängigkeit. Nun kommen wir zum 21. Juni 1953, an dem Benazir Bhutto in Karachi der Provinzen geboren wurde. Sie war eine Politikerin und von 1981 bis 1990 wie auch von 1993 bis 1996 Premierministerin von Pakistan. Benazir Bhutto war die Töchter des ehemaligen Premierministers Zulfikar Ali Burhoto. Sie studierte an der Harvard Universität und an der Oxford Universität. Nach ihrem Studienabschluss in Oxford kehrte Benazir Bhutto nach Pakistan zurück. Ihr Vater wurde im Jahre 1977 durch einen Putsch von Ziaul Haq abgesetzt, inhaftiert und 1979 gehängt. Danach wurde Benazir Bhutto unter Hausarrest gestellt. Als er erlaubt wurde, auszureisen, zog sie nach Großbritannien und wurde dort im Exil Führerin der Partei ihres Vaters. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 21. Juni 1981, an dem Dr. Shamran im irakischen-iranischen Krieg getötet wurde. Dr. Shamran ist ein iranischer Wissenschaftler, der im Iran-Irak-Krieg verstarb. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern verbrachten die im Allgemeinen für die Forschung und wissenschaftliche Welt leben, verließ Shamran lieber das Labor, um aktiv im Krieg zur Verteidigung seines Landes zur Verfügung zu stehen. Shamran wurde 1932 in Teheran geboren und studierte Elektrotechnik an der Universität von Teheran. Er gewann dann ein Stipendium zur weiteren Ausbildung an der Universität Berkeley in den USA. Er wurde sogar Dozent an dieser Universität, aber er entschied sich dann in den Libanon zu gehen, um sich den Kämpfern Libanons um Musa Sadr anzuschließen. Er gründete die Bewegung der Unterdrückten, um die Nation Libanons und die palästinensischen Flüchtlinge dort zu verteidigen, die durch das zionistische Regime unterdrückt wurden. Als die Islamische Revolution im Jahr 1979 einen Sieg errang, kehrte Dr. Shamran in den Irak zurück und wurde Minister für Verteidigung der Islamischen Iranischen Republik. Als der Irak im Jahr 1980 den Iran angriff, schloss sich Dr. Shamran den iranischen Kämpfern an, um die Islamische Iranische Republik bis zu seinem Tod zu schützen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt. Zum Thema: BRI-Satellit wurde abgeschossen. Der Satellit der Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, BRI-SAT, wurde am 18. Juni dieses Jahres der Guyana Ortszeit oder 5 Uhr West-Indonesischer Zeit abgeschossen. Die Bank BRI gab bekannt, dass ihr Satellit auch vom Ministerium für Bildung und Kultur, dem Finanzministerium, dem Ministerium für Maritime und Fischereiangelegenheiten sowie dem Verteidigungsministerium genutzt werden werde. BRI Sat und EcoStar 18 konnten in ihre Erdumlaufbahn mit der Rakete Ariane 4 die zur Ariane Space geholt gebracht werden. Der BRI-Direktor Asmawi Syam sagte, dass der Abschuss dieses BRI-Satelliten eine neue Etappe in der indonesischen Bankgeschichte werde, da BRI die einzige Bank oder Finanzinstitution sei, die einen eigenen Satelliten habe. Diese habe 45 Transponder, von denen BRI 23 Transponder anmiete, 1612 BRI-Filialen zu bedienen. Dieser BRI-Satellit könne im Luftraum bis 17 Jahre operieren, erklärte Asmawi Syam weiter. Inzwischen sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla, er begrüße die BRI-Bank who den absus diese Satelliten. Bei der Telekonferenz mit dem BRI-Direktor Asma Wisham sagte Yusuf Kala gestern in Jakarta, dass der sich immer mehr weiterentwickelnde große Staat eine Innovation und Technologie brauche, um Indonesien im Service zu verbessern, sowie schneller und billiger zu werden. Der Absus des Satelliten, der staatseigenen Bank, Bank Rakyat Indonesia BRI, oder BRI Sat werde die indonesische Nation begünstigen. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala gestern im BRI-Gebäude in Jakarta. Yusuf Kala hofft, dass BRI Sat die indonesische Nation mit Stolz erfüllen könne. Außerdem gab der Vizepräsident seine Hoffnung zum Ausdruck, dass durch diesen Satelliten die Bankzinsen vermindert werden könnten. Bei einer Telekonferenz mit Yusuf Kala aus Guyana, Südamerika, sagte der BRI-Direktor Asma Wisham, dass die BRI die einzige Bank auf der Welt sei, die einen Satelliten habe und nicht nur die BRI, sondern auch Indonesien stolz sein könne. Bei dieser Telekonferenz dankte Asma Wisham auch allen Seiten für ihre Unterstützung zum Absus dieses BRI-Satelliten. Inzwischen sagte der Experte im Bereich der Cybersicherheit, Pratama Persada, nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Antara, dass der Absus des BRI-Satelliten der passende Schritt im heutigen Cyberkrieg sei. Die Regierung müsse einen eigenen Satelliten haben, um die Souveränität des Staates zu verteidigen. Ihm zufolge solle die Regierung selbst Satelliten bauen, da dessen Nutzen groß im Vergleich zu den Kosten sei. Er hoffe, dass BRI-Satellit in Zukunft nicht nur dem Handel dienen könne, sondern auch das Regierungsprogramm, vor allem in der Sicherung und Verteidigung der Staatssouveränität fördern werde. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Am 17. Juni 2016 hat die indonesische Marine TNI AL im Gewässer Natuna ein chinesisches Fischfangschiff und seine Mannschaft festgenommen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die Aktion der indonesischen Marine die Konsistenz Indonesiens zeige, um in der ausschließlichen Wirtschaftszone Indonesien, ZEE, das Recht aufrechtzuerhalten. Dies teilte Ministerin Marsudi am Montag in Jakarta bei der Anhörung mit der Verteidigungskommission im Parlament mit. Zuvor hatte die indonesische Marine im März und im Mai 2016 die chinesischen Fischfangschiffe und ihre Mannschaften auch festgenommen. Retno Marsudi betonte, dass die Festnahme dem internationalen Recht entspreche. Der indonesische Präsident Joko Widodo weist seine Untergebenen an, die Staatssouveränität in ganz Indonesien, einschließlich des Gewässers Natuna, der Inselgruppe Riau, zu verteidigen. Die Anweisung hat mit dem chinesischen Anspruch vor einigen Tagen zu tun. Der Präsidentschef Sonderstab Johan Budi erklärte am Montag in Jakarta vor der Presse, im Prinzip gebe der Präsident uns die Instruktion, die Souveränität der indonesischen Regionen zu verteidigen, um welche das indonesische Volk gekämpft habe. Zuvor rief Präsident Joko Widodo den Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan auf, um die Südchinasee-Frage zu erörtern. Johan Budi betonte, Präsident wünsche, wir müssen die Souveränität aller Regionen Indonesien aufrechterhalten, ohne die guten Beziehungen zu stören. Die positive diplomatische Weise mit China werde weiter geführt werden, aber die Verteidigung der Staatssouveränität sei ein Festpreis, sagte Johan Budi weiter. Di Indonesia Außen Ministerin Retno LP Marsudi betonte, Indonesien und China haben keine überlappenden Regionen im Gewässer Natuna. China habe deshalb keinen Grund gegen die Festnahme eines chinesischen Fischfangschiffes, die von der indonesischen Marine durchgeführt wurde, zu protestieren. Dies teilte Außenministerin Retno Marsudi bei der Sitzung mit dem indonesischen Parlament mit. Indonesien habe den Anspruch, nur auf die überlappenden Kontinentgrenzen und die ausschließliche Wirtschaftszone mit Malaysia und Vietnam. Bei der Sitzung mit den Parlamentabgeordneten betonte Ministerin Marsudi wieder, dass die Festnahme dem internationalen Recht UNCLOS 1982 entspreche. Der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochbildung Muhammad Nasir sagte am Montag im Präsidentschaftspalast in Jakarta vor der Presse, dass die Regierung die Qualität der indonesischen Menschenressourcen im maritimen Bereich fördern werde, damit Indonesien in Konkurrenzkraft im maritimen Bereich steigen könnte. Dazu habe das Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung durch die Polytechnik die Berufsbildung vorbereitet. 10 Polytechniker werden die Trainingsprogramme im maritimen Bereich und im Bereich des materiellen und elektronischen Schiffbaus veranstalten. Eine der Polytechniken ist die Staatliche Maritime Polytechnik in Semarang Central Java, die Zusammenarbeit mit einigen Ländern wie Deutschland, Südkorea und Neuseeland hat. Der Sprecher der Indonesian Agentur für den Katastrophenschutz, BNPB, Sutopo Purwonugroho, erklärte am Montag in Jakarta vor der Presse, dass die Wetteranomalie als die Folge des La Nina-Phänomens eine der Ursache der Katastrophen in Zentraljava sei. Die Ursache sei die warme Temperatur der Meereshöhe im Ostindonesischen Gewässer, die übernormal sei, und der Eintritt der aus dem Ozean wehenden Nassluftmassen. Sutopo Purwonugroho fügte hinzu, dass BNPB alle regionalen BNPB-Ämter angewiesen habe, die Bereitschaft zu steigen, um vor der Überschwemmung, dem Erdrutsch und die Orkane zu stehen. Am Montag, den 19. Juni 2016, wurde einige Städte in Zentralwest und Ostjava von Überschwemmung heimgesucht. Wegen des starken Regens am Wochenende ereignete sich sogar in einigen Regionen in Zentraljava der Erdrutsch. Die schlimmste Katastrophe finde im Bezirk Purworejo statt, sagte Sutopo Purwonugroho weiter. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle in der Vergangenheit Mitte des Jahres 2016 gelöst werden müssen. Zurzeit bemühen sich die indonesische Generalstaatsanwaltschaft und das Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit um die nichtgerichtlichen Lösungen für die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle. Man kann wegen des Mangels an Beweismaterialien die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle vor Gericht nicht bringen. Minister Luhut Binsar Panjaitan wünschte sich, dass die junge Generation Indonesiens keine vergangene Belastung mehr bringe, da die Täter der schweren Menschenrechtsverletzungsfälle schon ums Leben gekommen sind. Minister Luhut sagte, dass die indonesische Regierung zurzeit den Ausdruck in Bezug auf die Bewegung 30. September 1965 aufstelle, die viele Indonesier getötet habe. Minister Luhut hofft, dass die indonesische Regierung durch diese aufgestellte Ausdrucksform nicht sie entschuldigen müsse. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.035,96 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.790,16 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.201,90 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Provinz Yogyakarta zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, während des Fastenmonats Ramadan sind die Museen voll mit den Besuchern. In diesem Monat führt man auch verschiedene religiöse Aktivitäten durch. Einige Muslimen machen gern im Fastenmonat die religiöse Reise in die einzigartigen Moscheen. Dadurch können die Muslimen auch ihr Glauben verstärken. Bei dem heutigen Wunderbares Indonesien-Programm laden wir Sie dazu ein, eine religiöse Reise nach Yogyakarta zu machen. In dieser Provinz befindet sich der Palast Ngayogyakarta. Ngayogyakarta ist ein islamischer Königreich, der lange Geschichte hat. In Yogyakarta befinden sich alte Moscheen, die dem Königreich Ngayogyakarta gehören. Eine der Moscheen ist die Palas Moschee Soko Tunggal. Diese Moschee liegt im Palas Komplek Kesultanan Yogyakarta, an der Straße Taman Ain Nummer 318, oder genau vor dem Eingang des Parks Taman Sari. Liebe Zuhörer, dem Namen nach hat die Moschee Soko Tunggal nur einen Hauptpfeiler. Normalerweise haben die Gebäude mit dem javanischen Konzept mindestens vier Pfeiler. In der Inschrift an der Vorwand der Moschee steht es, dass die Palastmoschee Soko Tunggal wurde am 28. Februar am Mittwoch oder am dem javanischen Takpon von dem König Sri Sultan Hamengkubuwono IX eingeweiht. Die Architekt dieser Moschee war R. Ngabei Minto Budoyo. Er war der letzte Architekt des Palastes Yogyakarta. Die Palas Moschee Soko Tunggal liegt auf einer Fläche mit der Breite von 900 Quadratmeter. In der Nähe dieser Moschee befinden sich auch die Gräber von 10 indonesische Unabhängigkeitskämpfer, die während der Generalenoffensive am 11. März 1949 ums Leben gekommen sind. Der König von Ngayogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX, wünschte die Musee mit auch ein Denkmal für die Unabhängigkeitskämpfer. Die Architekt dieser Moschee ist sehr bedeutungsvoll. Wenn wir in der Moschee sitzen, sehen wir vier Nebenpfeiler oder Sakabentung und einen Hauptpfeiler oder Sakaguru. Es gibt damit fünf Pfeiler. dies symbolisiert Pancasila, die Ideologie des indonesischen Volkes. Der Hauptpfeiler ist das Symbol für den ersten Punkt der Pancasila, und zwar glauben nur an einen Gott. Der Sparrenbalken sieht wie die Finger des Regenschirmes, der man in Javanisch Penyung nennt, ist ein Symbol der Staatsautorität, um das Volk zu schützen. Der Hauptpfeiler Sokokuru wurde aus Teckholz aus der Stadt Cebu mit dem Maß 50 cm mal 50 cm gemacht. Der Schutzstein oder Umpak wurde in Pleret Bantul, in dem Erholungsort von dem König des Königreichs Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo, genommen. Die Mose Sokokuru wurde mit verschiedenen schönen Schnitzwerken dekoriert, die viele Bedeutung haben. Das Schnitzwerk Prabha bedeutet die Erde, der Boden, die Qual. Das Schnitzwerk Saton vertritt die Einsamkeit. Das Schnitzwerk Sorot bedeutet den Sonnenstrahl. Und das Schnitzwerk Tlacapan bedeutet standhaft und elastisch. Die Mose Sokotunggal hat auch viele Bedeutungen. In dieser Mose gibt es ein Teil, dessen Form dem Padel ähnelt. Dies symbolisiert, die Muslimen, die in dieser Mose beten, müssen starken Glauben haben, um vor den Versuchungen der Teufels zu stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Membuat Sop Buah oder auf Deutsch Machen die Früchtesuppe. Sop Buah oder Früchtesuppe ist eigentlich ein Getränk, in dem man die Limonade, Milch, Jelly und die in Stücken geschnittenen Früchte wie Apfel, Melone, Trauben, Litschi, Kokosnuss, Birnen, Erdbeere, Drachenfrucht, Jagdbaumfrucht und Kürbis mischen. Wir richten meistens Sop Buah oder die Früchtesuppe beim Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan an. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Indonesisches Unterricht Membuat Sop Buah oder auf Deutsch Machen die Früchtesuppe zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Machen auf Indonesisch. Membuat. Membuat. Die Früchtesuppe. Auf Indonesisch. Sopuah. Sopuah. Nach der Arbeitsstunde. Auf Indonesisch. Pulang kantor. Pulang kantor. Mitkommen. Auf Indonesisch. Ikut. Ikut. Kaufen. Auf Indonesisch. Membeli. Membeli. Morgen. Auf Indonesisch. Besok. Besok. Gemeinsames Fastenbrechen. Auf Indonesisch. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Einfach. Auf Indonesisch. Mudah. Mudah. Frisch. Auf Indonesisch. Segar. Segar. Wir brauchen. Auf Indonesisch. Kita membutuhkan. Kita membutuhkan. Verschiedene. Auf Indonesisch. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Melone. Auf Indonesisch. Melon. Melon. Avocado. Auf Indonesisch. Alpukat. Alpukat. Früchte. Auf Indonesisch. Buah. Buah. Mango. Auf Indonesisch. Mangga. Mangga. Jagdbaumfrucht. Auf Indonesisch. Nangka. Nangka. Erdbeere. Auf Indonesisch. Strawberry. Strawberry. Dragonfrucht. Auf Indonesisch. Buah naga. Buah naga. Kesniten weden. Auf Indonesisch. Dipotong-potong. Dipotong-potong. Wurfel. Auf Indonesisch. Dadu. Dadu. Run. Auf Indonesisch. Bulat. Bulat. Wasser. Auf Indonesisch. Air. Air. Milch. Auf Indonesisch. Susu. Susu. Eis. Auf Indonesisch. Es batu. Es batu. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Membuat Sopuah oder auf Deutsch machen die Früchtesuppe. Das Gespräch ist zwischen Mari und Nita. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Nach der Arbeitsstunde möchte ich auf den Supermarkt gehen. Auf Indonesisch. Pulang kantor saya mau ke supermarket. Pulang kantor saya mau ke supermarket. Kommst du mit? Auf Indonesisch. Apakah kamu mau ikut? Apakah kamu mau ikut? Was möchtest du kaufen? Auf Indonesisch. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? Morgen werden wir ein gemeinsames Fastenbrechen durchführen. Auf Indonesisch. Besok ada buka puasa bersama. Besok ada buka puasa bersama. Ich möchte die Früchtesuppe machen. Auf Indonesisch. Saya mau membuat sup buah saja. Saya mau membuat sup buah saja. Es ist einfach und frisch. Auf Indonesisch. Mudah dan segar. Mudah dan segar. Wie man die Früchtesuppe machen? Auf Indonesisch. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Zuerst bereiten wir die Zutaten vor. Auf Indonesisch. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Wir brauchen verschiedene Arten von Früchten wie Melone, Avocado, Mango, Jagdbaumfrucht, Erdbeere, Dragonfrucht. Auf Indonesisch. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah, misalnya melon, alpukat, mangga, nangka, strawberry, buah naga. Bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah, misalnya melon, alpukat, mangga, nangka, strawberry, buah naga. Danach schneiden wir die Früchte in Stücken. Auch nicht ist, kemudian buah-buahan itu dipotong-potong. Kemudian buah-buahan itu dipotong-potong. Ja, die Früchte werden in wurfelnförmig oder rundformigen geschnitten. Auf Indonesisch, ja, buah dipotong berbentuk dadu atau bulat. Ja, buah dipotong berbentuk dadu atau bulat. Dann fügen wir Wasser und Erdbeergeschmacks Milch und Eis hinzu. Auf Indonesisch, kemudian masukkan air, susu, rasa stroberi, dan es batu. Kemudian masukkan air, susu, rasa stroberi, dan es batu. Die Fruchtesuppe kommt bereit auf den Tisch. Auf Indonesisch, minuman sop buah siap dihidangkan. Minuman sop buah siap dihidangkan. Einfach oder? Auf Indonesisch, mudah bukan? Mudah bukan? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Regenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunsch Tulang. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Musikgruppe aus Bandung namens Bimbo vor. Diese Gruppe wurde im Jahre 1967 in Bandung, Westjava gegründet. Die Gruppe von Bimbo besteht aus vier Geschwistern, Sam Bimbo, Acil Bimbo und Jaka Bimbo und Iin. Die Gruppe Bimbo sang nicht nur Poplieder, sondern auch religiöse Lieder. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Bimbo mit dem Titel Tuhan oder auf Deutsch Gott. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das Lied Tuhan erzählt über eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Dieses Lied wurde von Sam Bimbo komponiert. Liebe Zuhörer, die Gruppe Bimbo hieß auf lateinischer Sprache Trio Los Bimbos, dann hieß Trio Bimbo. Anfangs wurde die Gruppe Bimbo von den lateinischen Musik beeinflusst. Dann schloss sich im Jahre 1971 in Berlin mit dieser Gruppe zusammen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Bimbo mit dem Titel Lailatul Qadar. Viel Spaß beim Zuhören.
Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Warga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafas. Angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelapan pada bulan suci Quran.
Liebe Zuhörer, Das Lied Lailatul Qadar Elcer Ube Spezielle Nach im Fasten Monat Ramadan namens Lailatul Qadar. Die religiöse Lieder von Bimbo sind bis heute noch populär und bei vielen indonesischen Musikliebhabern sehr beliebt. Die anderen Lieder von Bimbo sind Sajadah Panjang, das aus der indonesische Künstler Taufik Ismail komponiert wurde, gesungen wieder von Ariel aus der Gruppe Noah, das Lied Tuhan Ode Gott gesungen wieder von der Gruppe Gigi und Rindu Rasul gesungen wieder von Fidi Aldiano. Liebe Juror, zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Bimbo mit dem Titel Sajadah Panjang und Setiap Habis Ramadan. Auf Wiederhören.
Sajadah panjang terbentang dari kaki dua.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95 und 11.785 kHz oder Audio On Demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.